Ja, schönen guten Morgen und genau, ich bin so wie manche von euch auch auf einer Hochzeit gewesen gestern, nicht auf derselben, aber auch noch, ja, nicht so ganz durchnächtigt, aber sehr fit. Ich finde 10:30 Uhr ist eine gute Zeit, da ist man dann schon ausgeschlafen. Ja, vielleicht noch kurz zu mir, für den, der mich nicht kennt. Wir sind ja als Kirche in der Mosaik-Family unterwegs mit mehreren Standorten und ich bin vom Standort Stuttgart, dort einer der Campuspastoren. Wir haben gerade unsere Sommerpause. Das ist gerade einfach so die Urlaubszeit und da genau freue ich mich aber trotzdem, heute hier mit euch einzusteigen in unsere gemeinsame Predigtreihe Basics. Ja, Basics. So, ich finde es total schön, dass wir über Bibel lesen, womit ich heute beginnen werde, als eine Basic-Sache sprechen. Also das Bibellesen, so eine Basic-Sache, eine Basissache des christlichen Glaubens ist, eine Grundlage. Ja, weiß ich. Ich glaube, für viele Menschen ist die Bibel eben so ein Buch mit 7 Siegeln schwer zu verstehen und man ist dann froh, dass es da solche Leute gibt, die einem am Sonntagmorgen sie erklären. Dann muss man selber jetzt gar nicht so tief da reingehen. Ist okay, vielleicht morgens so seine Losung lesen, aber jetzt so dieses tiefere Forschen und Ausgraben, das ist doch gut, dass es Leute gibt, die das Ganze studiert haben und die sich damit hauptberuflich beschäftigen, oder? Okay. Gut, dass da, nee, da sollte kein Amen kommen. Nein, im Gegenteil, Bibellesen betrifft jeden von uns. Gottes Wort ist an jeden von uns gerichtet, nicht nur an einzelne Leute, die als Pastoren, Missionare oder wie wir uns das vielleicht mal vorstellen, irgendwo im sogenannten vollzeitlichen Dienst, im Gemeindekontext, Bibelschulkontext oder anderswo arbeiten. Die Bibel ist Gottes Reden an jeden einzelnen Christen, an jede einzelne Christin. Ich weiß noch, als ich ja, mich bekehrt habe, als ich Christ geworden bin. Ich kam aus einem nichtgläubigen Hintergrund und hatte erstmal gar keine Ahnung vom Bibellesen. Also das war für mich was total Fremdes auch, dass das jetzt was ist, was irgendwer anders als der Priester macht. Das kam in meiner Familie, in meiner Lebenswelt so nicht vor. Und dann stand ich da so als ganz frisch entschiedener jugendlicher Christ, wie die, ja, wie sagt man, wie die Axt im Walde. Also völlig ratlos erstmal und wusste gar nicht, okay, Bibel lesen, wie macht man das eigentlich und wo und wie fange ich denn da an? Und da gab es dann auch die ganz besonders gut meinenden Christen, die mir dann gleich gesagt haben, les am besten die und die Übersetzung, weil das ist die einzig wahre. Fang gleich mit der Elberfelder Bibelübersetzung an oder geh gleich zu der Schlachter oder nimm die, das ist die einzig wahre, weil die ist so ganz nah dran an der, ja, an dem Urtext des Alten Testaments, am Hebräischen und am Griechischen. Und ich dachte mir so als junger Christ, der alles richtig machen will und der ins Wort Gottes eintauchen möchte, okay, dann hole ich mir die. Und ich lese im Turbo-Tempo ein Kapitel nach dem anderen und hatte so meinen Haken dann auch dahinter gemacht. Da in meiner Elberfelder gab es dann so einen, ja, so ein Bibelleseplan, wo man abhaken konnte. Und ich habe mich gut gefühlt, so, ja, schon so und so viel Prozent der Bibel durch. Und irgendwann, so nach einem halben Jahr, habe ich mal so drüber nachgedacht, wie viel von dem habe ich denn eigentlich wirklich verstanden, was ich da so gelesen habe über die letzten Monate. Und habe gemerkt, eigentlich gar nicht so viel. Ich lese das zwar total schnell durch, aber mehr in so einem, gut, jetzt habe ich es gemacht. Und irgendwie, um in meinem Kopf so einen grünen Haken zu haben, ach schön, ein bisschen mehr von Gottes Wort durchgelesen. Aber für mich als frischen Einsteiger in die Bibel war das ein zu schwieriges Deutsch. Es war auch zu viel Text, als dass ich es mir hätte merken können. Einfach schnell lesen, aber gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist die Sache. Ich habe über die Bedeutung der Texte nicht wirklich nachgedacht. Ich habe die Bedeutung der Texte nicht vor mir herbewogen. Ich habe mich nicht gefragt, was diese Aussagen jetzt eigentlich für mich und mein Leben bedeuten, was sie mir über Gott erzählen, was sie mir über die Menschen erzählen, was sie mir über die Welt erzählen. Das war, und ich mache jetzt keine Umfrage, aber es war so ein, wie, wem, wem es Mama vielleicht so geht, es war so ein Haken dahinter. Stille Zeit gemacht, super, grüner Haken. Und genau darum geht es ja eigentlich nicht. Also es geht ja nicht darum, dass wir Bibel lesen als eine fromme Pflichterfüllung, sondern dass wir darin eintauchen und sehen, wow, das, was dort drinnen steht, ist Gottes Reden an uns heute und es hat uns was zu sagen. In einer Passage im Neuen Testament finden wir eine ganz zentrale Aussage über das Wesen der Bibel und über ihre Rolle für uns. Und zwar in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Das ist so ein sehr bekannter Standardtext zum Verständnis der Bibel. Und ich schlage meine Bibel-App auf. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Dort lesen wir: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das finde ich schon eine starke Stelle, die uns viel darüber sagt, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Vielleicht erstmal die erste Frage, von welcher Schrift spricht er hier denn eigentlich? Und jetzt, wenn wir logisch nachdenken, dieser Brief, der wurde ja geschrieben im ersten Jahrhundert und zu der Zeit gab es ja noch gar nicht das Neue Testament in der Form, wie wir es haben. Also zu dem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, wurden manche Bücher, die wir heute in unserem Neuen Testament drin haben, wie die Offenbarung, noch gar nicht geschrieben zum Beispiel. Aber er spricht hier vor allem von den Schriften des Alten Testaments erstmal, aber das Interessante ist, dass dasselbe Wort, das er hier verwendet für Heilige Schrift, zum Beispiel auch von Petrus verwendet wird, als er in seinem zweiten Brief über die Schriften des Paulus redet. Und auch quasi seine Briefe als Schriften einkategorisiert. Oder an einer anderen Stelle, da zitiert der Paulus was aus dem Lukas-Evangelium und bezeichnet es auch als Schrift. Also wir sehen im ersten Jahrhundert schon, da gibt es dieses Verständnis, dass Aussagen der Apostel als eine heilige Schrift auch gesehen werden. So Jesus, er war sozusagen, Gott, der Mensch geworden ist, was er gesagt hat, hatte Autorität und die von ihm eingesetzten Apostel hatten von ihm Autorität bekommen, in seinem Namen zu lehren. Und darum sind die Schriften des Neuen Testaments neben den Schriften des Alten Testaments für uns Heilige Schrift und sind von Gott inspiriert. So dieses Wort, was hier steht, von Gottes Geist gegeben, eingehaucht, heißt eigentlich im Griechischen, also auf Deutsch übersetzt, Gott gehaucht. Also sie sind so von Gott selber eingehaucht, gegeben, inspiriert. Und jetzt ist die Frage, wie kann man sich das vorstellen? In vielen Fällen nicht so, dass jetzt Gott sagt, so ist es, schreib es auf und dann schreiben die Autoren das nieder. Das wird schon allein daran deutlich, wie viele Texte in der Bibel beschaffen sind. Poetische Texte oder Briefe, oder andere Briefe oder andere Texte, wo wir merken, okay, ganz offensichtlich liest sich das erstmal wie vielleicht auch andere Texte aus dieser Zeit. Also die Chroniken oder die Samuelbücher, das waren ja nicht die einzigen historischen Texte, die damals geschrieben wurden. Und viele Merkmale von denen, die passen auch total zusammen mit denen, wie andere Texte damals geschrieben wurden. Aber wo und wie kommt da jetzt sozusagen das Reden Gottes durch? Wo und wie können Jahrtausende alte Texte, die auch an ganz andere Menschen geschrieben worden sind, für uns heute Gottes Wort sein, zu uns heute sprechen? Wir sind ja nicht die Korinther, wir sind ja nicht der Timotheus, wir sind ja nicht die Erstempfänger, an die Geschichte über Abraham oder andere geschrieben war. So, in der Bibel haben wir an manchen Stellen ein ganz klares Reden Gottes, wo es heißt, so spricht der Herr. Doppelpunkt und dann kommt da die wörtliche Rede Gottes. Aber an ganz vielen Stellen spricht die Bibel zu uns, indem wir etwas über den Charakter von Gott lernen, indem wir zum Beispiel sehen, da ist ein Abraham, der hält an Gottes Versprechen fest und ist ihm auch dann treu, wo irgendwie die Umstände so total entgegen dem scheinen, dass jetzt Gott irgendwann sein Versprechen einhält. Und irgendwann hält Gott sein Versprechen ein. Und dieser Text spricht heute zu uns, indem wir sehen, okay, da wo wir an Gottes Versprechen festhalten, da wird er treu sein. Und so spricht dieser Text im übertragenen Sinne zu uns. Oder wenn wir Texte lesen, wo Leute manchmal sich katastrophal aufführen in der Bibel und wir dann auch die Früchte in ihrem Leben sehen, wo sie sich fernab von Gottes Geboten ihr Leben leben und man sieht, wie sich das negativ auf ihr Leben auswirkt, da sprechen diese Texte im Leben und im Leben, wo wir auf Gottes Ordnungen nicht achten, führt zu einem Leben, das sich nicht immer so in der Praxis gut auswirkt. Und so auf diese Weise sind die Texte der Bibel für uns heute höchst relevant, weil sie uns zeigen, wie Gott im Leben von Menschen wirkt, weil sie zeigen, wie sich die Gebote Gottes auf das Leben von Menschen auswirken, weil sie uns zeigen auch, wie Gott eine große Geschichte in dieser Welt schreibt. Also wer von euch hat denn schon mal den Begriff Heilsgeschichte gehört? Heilsgeschichte. Okay, jetzt müssen wir vielleicht fragen, wer von euch könnte ihn jetzt erklären? Was ist die Heilsgeschichte? Und es ist eine ganz wichtige Sache, auch wenn wir die Bibel lesen, dass wir verstehen, Gott schreibt eine Geschichte des Heils, eine Geschichte der Rettung mit der Welt. Und wenn wir die Bibel lesen und verstehen wollen, ist es total wichtig zu verstehen auch, wo in dieser Geschichte Gottes, an welchem Kapitel befinden wir uns denn gerade? Wenn jetzt wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir dann sehen wir ja nicht einfach nur, dass Gott dort einfach random so ein paar Gebote runtergeschmissen hat, so jetzt habt ihr hier mal die 10 Gebote und da irgendwie suche ich mir jetzt mal einen Abraham und lasse ihn da mal so ein bisschen ein paar Jahrzehnte lang auf sein Kind warten und die Israeliten, die nehme ich mir mal raus aus Ägypten und waren jetzt nicht artig, dann laufen die jetzt mal durch die Wüste. Das sind ja nicht irgendwelche zusammenhangslose Geschichten, die da alle irgendwie nebeneinander her bestehen, sondern da gibt es ja einen roten Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Es gibt eine große Storyline, die sich vom ersten Buch Moses bis zum Buch der Offenbarung zieht. Und um die Bibel richtig zu verstehen, ist es darum schon mal wichtig, nicht einfach irgendwo aufzuschlagen, das sind so Blättern und sagen, lese ich da mal ein paar Verse, sondern richtig zu verstehen, wann und wo und wie und warum wurde dieser Text denn geschrieben und welche Rolle hat denn dieser Text für die Menschen damals gehabt und darum für mich heute. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, gestern auf der Hochzeit fragt mich eine, sagt so, ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, ihr Christen, ihr seid ja auch nicht so ganz konsequent. Diese Passagen hier aus dem Alten Testament, die nehmt ihr wörtlich, aber da, wo es jetzt um das Bartstutzen geht und das andere, nehmt ihr nicht wörtlich. Ich sehe jetzt hier jemanden mit einem nicht gestutzten Bart, der sich jetzt fragt, okay, müsste ich den stutzen? Nein, auch wenn es im Alten Testament Passagen gibt über das Bartstutzen. Aber wir müssen uns ja fragen, wann und wie und wo, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte Gottes wurde denn dieser Text geschrieben? Zum Beispiel ist es wichtig zu verstehen, dass es Bünde gibt, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Es gibt den ersten Bund, den mosaischen Bund, den hat Gott mit dem ethnischen Volk Israel geschlossen. Ich gehe mal von aus, die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig, dass hier heute jemand ein ethnischer Jude ist. Relativ unwahrscheinlich vielleicht. Neuen Bundes, den Jesus geschlossen hat. Das heißt, wir befinden uns an einem ganz anderen Zeitpunkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt 3. Mose, 4. Mose morgens aufschlagen in unserer stillen Zeit und wir lesen jetzt die biblischen Gebote über Bartstutzen, sind die für uns heute gültig oder nicht? Und da, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht für uns gültig ist, weil wir uns nicht in diesem Bund befinden, weil wir uns in einem anderen Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen befinden. So wie, ich hatte jetzt einen Handyvertrag bei Blau, so habe dann den Vertrag irgendwann gewechselt, selber Handyanbieter, aber anderer Vertrag mit anderen Vertragsbedingungen, andere Vertragskonditionen. So, wir sind nicht im ersten Bund und darum zum Beispiel müssen wir uns nicht fragen, okay, wie ist denn das jetzt mit dem Bartstutzen oder mit den ganzen Riten, die man machen muss, um in den Tempel zu gehen, weil wir durch Jesus einen freien Zugang in die Gegenwart Gottes haben. So, was hat das alles mit Bibellesen zu tun? Wir ermutigen in der Kirche dazu, lest die Bibel, lese jeden Tag deine Bibel. Es ist gut, wenn Gottes Wort zu uns spricht. Aber damit Gottes Wort zu uns sprechen kann, ist es total wichtig, auch richtig einordnen zu können, wann und wie und wo und warum etwas geschrieben wurde. Und so ermutige ich zu einem Bibellesen oder glaube ich, ermutigt die Bibel uns zu einem Bibellesen, dass uns das, ja, das bedacht ist und wo wir nicht einfach nur einen Text lesen, damit wir ihn gelesen haben, Haken hinter oder irgendwie uns fragen, ja, was bedeutet der Text jetzt für mich? Bartstutzen, stutzen jetzt vielleicht nicht, aber die Seiten kürzer machen. Die Frage ist ja, was hat dieser Text damals den Leuten gesagt? Und heute in dieser Heilsgeschichte Gottes, wir als Christen, die wir im neuen Bund leben, wie hat das für mich heute, wie ist da die Übertragung? Und es gibt einen Psalm, bei dem, finde ich, kommt es richtig gut rüber. Ich hatte mit einem Klassenkameraden, der Moslem war, mich unterhalten über das Lesen von Koran und Bibel und er sagte, ich habe den ganzen Koran schon gelesen auf Arabisch. Ich war ein bisschen verwundert, okay, aber du bist doch Türke, kannst du Arabisch? Ich war positiv überrascht, war mir gar nicht bewusst und sagte, nein, kann ich nicht, ich kann es ja lesen, aber ich verstehe es nicht. Und da dachte ich mir, interessant, aber ist ja egal, ob ich es jetzt verstehe oder nicht, weil die Worte haben ja in sich selber eine Kraft. Und ich glaube, so gehen wir Mama auch ein bisschen an die Bibel ran, dass wir sagen, ob ich es jetzt verstehe oder nicht, die Worte haben ja in sich selber eine Kraft, aber ich glaube, damit die Worte eine Kraft haben, damit die Wahrheit des Wortes Gottes eine Kraft hat, ist es total wichtig zu verstehen, was sie denn eigentlich bedeuten. Und das lesen wir in Psalm 1. In was für einer Art und Weise sich hier der Psalmist mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Dort heißt es, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Okay, das ist das Stichwort. Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, haben wir Verlangen nach dem Wort Gottes? Ist es was, wo wir sagen, boah, ich will darin eintauchen und ich habe ein Verlangen danach? Und der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Okay, also hier werden ein paar wichtige und interessante und gute Aussagen gemacht. Einen gerechten Menschen kennzeichnet, einen Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, dass er Lust hat an dem, was Gott sagt, dass er darüber nachdenkt, dass es ihm eine Freude bereitet, über das nachzudenken, was Gott zu sagen hat. Sind wir innerlich angetrieben, Gottes Wort zu lesen? Oder tauschen wir vielleicht manchmal auch Gottes Wort aus mit alternativen christlichen Angeboten? Man kann ja auch sagen, hey, statt meiner Bibel lese ich jetzt heute Morgen ein Kapitel aus dem Joyce Meyer Buch oder so. Haben wir Lust und Freude an Gottes Wort, dass wir das, was Gott zu sagen hat, dass es was Wertvolles ist. Und ich glaube, wenn wir da mal so drüber nachdenken, ist das ja extrem faszinierend. Der Schöpfer des Universums, der die gesamte Welt geschaffen hat, der jeden der 7,5 Milliarden oder mittlerweile dürften es fast 8 sein, Milliarden Menschen geschaffen hat, dieser Gott, der das ganze Universum mit einem Schnips gemacht hat, der dir und mir das Leben geschenkt hat, der souverän das Universum regiert, dieser Gott spricht zu uns. Und wir können das auch noch verstehen, was er uns zu sagen hat. Also wir können sogar in der Ursprache verstehen. Theoretisch kann jeder sich an der Volkshochschule anmelden und Altgriechisch lernen und Hebräisch lernen. Also die Bibel ist nicht in irgendwelchen antiken Hieroglyphen geschrieben worden, wo dann Archäologen vor 150 Jahren entziffern konnten, sondern jeder kann theoretisch das Wort Gottes in der Ursprache lernen. Also müssen wir nicht unbedingt, um es zu verstehen, keine Sorge. aber jeder kann einfach in die nächste Buchhandlung gehen und sich für ein paar Euro eine Bibel kaufen. Jeder kann kostenlos im Internet einfach die App aufmachen und du hast da das Reden des Schöpfers des Universums einfach direkt für dich verfügbar. Ich finde es manchmal interessant, so wenn ich auf einer auf Konferenzen oder ja auf Konferenzen bin und dann ich bin dann im Gebetsteam und Leute kommen zu mir und sagen, du bete doch für mich, dass ich höre Gottes Stimme nicht, ich empfange Gottes Reden irgendwie nicht mehr, das ist so eine Stille. Eine meiner ersten Fragen ist immer, wie sieht's denn aus mit deiner stillen Zeit? Wie sieht's denn aus mit deinem Bibellesen? Weil ich brauche doch jetzt nicht auf Konferenzen gehen in der Erwartung, dass irgendwie ein übernatürliches, prophetisches Reden Gottes zu mir kommt, aber ich schlag sein übernatürliches, prophetisches Reden Gottes gar nicht auf. Das eigentlich bei mir zu Hause vielleicht sogar in 3-4 verschiedenen Übersetzungen im Bücherschrank steht. Also, wenn wir mal drüber nachdenken, es ist so einfach, Gottes Reden zu empfangen. Wir können es aufmachen, lesen, verstehen. Und weiß ich, wer hier schon mal einen Liebesbrief geschrieben oder bekommen hat. Ich habe noch nie einen bekommen. Aber ich würde mal davon ausgehen, wenn ich einen bekommen würde, ich würde den jetzt, wenn es eine Person ist, die mir am Herzen liegt, nicht irgendwie überfliegen und sagen, ach komm, da jeden Tag so einen kleinen Schnipsel und irgendwann habe ich es mal durch. Sondern ich würde sagen, ich will das Ding rauf und runter studieren. Ich will mich damit auseinandersetzen. Das ist ja, was mir eine Person, die ich liebe, in mein Leben reinschreibt. Was sie mir zu sagen hat. So, wenn wir Gott lieben, wenn wir Verlangen nach ihm haben, glaube ich, sollten wir auch Verlangen haben, nach dem wir uns auslegen. Natürlich ist es auch gut, in den Gottesdienst zu gehen und Predigten zu hören. Aber dass wir selber mit unserem Verstand und unserem Herzen an Gottes Wort rangehen können. Und er hat uns was zu sagen damit. Und hier wird es so beschrieben, der darüber nachdenkt Tag und Nacht, der darüber nachsinnt, der Gedanken versunken ist darüber, der sich die Worte aus Gottes Gesetz vor Augen führt und damit Teil seines Lebens sein lässt, der, so wird es hier im Psalm 1 beschrieben, der die Bibel nicht als ein Buch zum Ab und An inspiriert werden betrachtet, sondern als ein Buch mit 7 Siegeln, das jemand mit besonderer geistlicher Einsicht irgendwie einem erst erklären muss, sondern das Reden Gottes, das den Alltag irgendwie durchdringt. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch mal fragen, hey, wo kann ich denn das Wort Gottes in meinen Alltag integrieren? Jetzt heute Morgen zum Beispiel, ich bin hergefahren, wusste, ich habe 40 Minuten von Stuttgart hierher, habe YouTube Premium, habe gesagt, komm, da lade ich mir das Buch Amos und Sacharja runter, dann habe ich was für die Hinfahrt und Rückfahrt, dann höre ich halt einfach mal statt einer Podcast-Folge ein bisschen Bibel. Also ich glaube, manchmal haben wir so in unserem Kopf Bibellesen, das funktioniert entweder morgens, wenn ich da jetzt mit meinem Kaffee und meinem Notizbuch sitze und wenn ich jetzt irgendwie es nicht geschafft habe, rechtzeitig aufzustehen, dann ist das Ding gelaufen und dann muss ich jetzt halt wieder einen Tag warten, bis ich dann am nächsten Morgen irgendwie es schaffen kann. Also das ist so ein Denken, in dem habe ich mich manchmal schon ertappt, bis ich mir irgendwann dachte, warum nicht einfach mal mein Podcast austauschen mit Wort Gottes? Warum nicht einfach mal Wort Gottes irgendwie so durch meinen Alltag, beim Bügeln, beim Zimmer aufräumen, bei den Dingen, wo ich mache, irgendwo Gottes Wort meine Gedankenwelt durchdringen lassen. Seine Wahrheiten, seine Gebote, seine Versprechen, etwas sein lassen, wo einfach ganz selbstverständlich irgendwo mich umgibt und wo ich drüber nachdenke. Und was wir auch sehen, durch diese Aussage, darüber nachsinnen, darüber nachdenken, ist, dass es nicht um eine Art Meditation geht, wo man innerlich leer wird. Wo unser Bewusstsein irgendwie in das Nirgendwo hineingeht. So biblische Meditation ist das Gegenteil. Biblische Meditation ist nicht, dass wir jetzt irgendwie uns innerlich leer machen, sondern dass wir uns voll machen, nämlich voll machen von den Wahrheiten und Worten Gottes. Dass wir unser Bewusstsein nutzen, statt es irgendwie ins Nirgendwo gehen zu lassen, und es fokussieren auf das, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. So christliche Meditation ist keine Mantra-Meditation, wo man bestimmte Wörter endlos wiederholt um eine Kraft aus diesen mantramäßig wiederholten Wörtern abzurufen. Also es kann schon diese Ebene geben, wir lesen einen Psalm und da ist eine Wahrheit und die lesen wir öfter vor uns her, bis es irgendwo so uns ins Herz reinsickert. Das, was beschrieben steht über die Geschichte Gottes mit den Menschen, über sein Wesen, über sein Charakter, über das, wie er im Leben von Menschen interagiert und dass wir unser Denken dazu gebrauchen, darüber nachzudenken. Also christliche Meditation ist jetzt nicht so sehr, wie vielleicht das in einem buddhistischen Kloster ist, wo ich habe das mal besucht und dort, es war interessant, eine halbe Stunde am Stück wurden immer dieselben zwei Sätze gesagt und auf die Trommel gehauen und dadurch warst du eine halbe Stunde lang, also ich habe mir das nur so ein bisschen innerlich distanziert angeschaut, aber fand interessant einfach mal die Szenerie, haben Leute sich irgendwo so in dieses Ding so richtig innerlich, mental hineingegeben. Und ich glaube, wichtig zu verstehen, wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen, nachdenken, was das meint, dass es eben sehr wohl darum geht, unser Denken zu gebrauchen. Dass wir selber darüber uns mit dem Text auseinandersetzen. Und wenn du eine Sache aus dieser Predigt heute mitnehmen sollst, dann, dass du das kannst. Du kannst es. Du kannst Gottes Wort verstehen. Du kannst Gottes Wort gewinnbringend lesen. Du kannst da rangehen und am Ende weggehen mit einem Aha-Effekt, mit einem Wow-Effekt, mit einem Staunen darüber, wer und wie Gott ist und bist nicht angewiesen darauf, dass andere Leute das für dich machen. Es ist gut, dass andere Leute das auch machen. Es ist gut, dass es Leute gibt, die Theologie studieren, die Pastoren werden, die sich damit auseinandersetzen. Aber die sind ja mehr dazu da. Leute wie ich sind dazu da, andere in der Kirche irgendwo zu helfen, Tools an die Hand zu geben, dass sie das selber machen können. Es ist nicht so ein Verhältnis von Klerus dem Laien, der irgendwie da nie auf so einer geistlichen Ebene sein kann, sondern wir sind alle gemeinsam Brüder und Schwestern, die auf ihrer Reise mit Gott unterwegs sind. Und die Rolle von einem Pastor ist es, Leuten zu vermitteln, hey, so. Und wie können wir das machen? Wie können wir gewinnbringend einen biblischen Text lesen? Ich glaube, das Wichtige ist schon mal, dass wir Bibeltexte nicht einfach zusammenhangslos hier und da einen Schnipsel lesen. Heute ein Part aus einem Psalm, morgen 2. Timotheus 2, übermorgen Römer 9, übermorgen Matthäus 4, sondern dass wir anfangen, biblische Bücher am Stück durchzulesen, um auf diese Weise die Message, die Botschaft, die dieser Text uns zu sagen hat, auch zu verstehen. Dieser rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, der zieht sich auch durch einzelne Bücher in der Bibel. Und um das Matthäus-Evangelium richtig zu verstehen, ist es sinnvoll, nicht heute Matthäus ein bisschen zu lesen und dann fünf andere Bücher zwischen reinschieben und dann irgendwann wieder Matthäus, sondern das am Stück mal zu lesen und zu merken, wow, okay, der Matthäus, der hat da eine biblische Prophetie nach dem anderen aus dem Alten Testament zitiert, um zu zeigen, Jesus ist vorausgesagt worden im Alten Testament. Oder wenn du das Lukas-Evangelium liest und du siehst, wow, da ist ja eine Stelle nach der anderen, in der Jesus mit der Samariterin spricht, in der Jesus mit den Ausgestoßenen spricht, mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit diesen, mit jenen. Und du merkst, okay, die Botschaft des Lukas-Evangeliums ist, Jesus ist ein Gott auch der Armen, der Ausgestoßenen, derer, die mit denen sonst keiner reden will und er geht auf sie zu. Und um diese Botschaft aber richtig zu verstehen und zu verinnerlichen, ist es gut, mal das ganze Buch am Stück zu lesen. Dann erst erschließt sich dir das. Es gibt verschiedene Lesetempos, die wir alle an den Tag legen. Und vielleicht sagst du, ich bin nicht so der Leser. Wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt Hörbücher. Und es gibt die Bibel super synchronisiert sogar in allen möglichen Übersetzungen. Aber ich glaube, um Gott besser kennenzulernen, kommen wir um das Bibellesen nicht herum. Also du kannst natürlich sagen, ja gut, das ist jetzt halt nicht so mein Zugang und es ist halt Gottes Zugang. Ich meine, das ist so. Du kannst sagen, ich gehe in die Natur und ich genieße es dort zu sein, aber und ich brauche jetzt das für mich selber nicht so, um mit Jesus in Beziehung zu sein. Aber am Ende des Tages, wenn du Jesus Herr nennst, nennst du ihn so, weil das Neue Testament ihn so nennt. Wenn du zu dem dreieinigen Gott betest, dann betest du so, weil die Bibel darüber berichtet, dass er dreieinig ist. Wenn du das Vaterunser betest, dann betest du das, weil wir in der Bibel davon lesen. Also es, die Schöpfung sagt uns ganz viel darüber aus, wer und wie Gott ist. Und es gibt verschiedene Zugänge, die wir haben. Aber selbst Lobpreis, wenn es guter Lobpreis ist, sollte am Ende gegründet sein in das, was die Bibel aussagt über Gott und nicht irgendwie was abseits davon. Also die Bibel ist absolute Grundlage für unser Verstehen von Gott, für unser besseres Kennenlernen von Gott. Und ich will uns dazu ermutigen, uns selber das zuzutrauen, die Bibel zu verstehen. Und das können wir, indem wir uns ganz einfache Fragen stellen, während wir die Bibel lesen. Indem wir da ganz bewusst mal rangehen und uns zum Beispiel fragen, was lerne ich in diesem Text über Gott? Was wird hier darüber ausgesagt, wer Gott ist, wie Gott ist? Was wird hier über seinen Charakter festgehalten? Was erfahre ich hier darüber, wie Gott tickt, was ihm wichtig ist, wie sein Charakter, wie sein Wesen ist? Wenn wir einen Bibeltext lesen, auch zu fragen, was lerne ich in diesem Text über mich? Was sagt dieser Text aus über meine Identität oder über uns Menschen, über die Geschichte Gottes, über den Heilsplan Gottes? Was lerne ich hier darüber, wie die Bibel Menschen betrachtet, wie die Bibel die Geschichte betrachtet, wie die Bibel so? Und wenn ich mit diesen Fragen mal rangehe, dann merke ich plötzlich, boah, da kann ich ganz, ganz viele Notizen mir machen und gehe am Ende aus einer Bibellesezeit raus und hab was richtig Greifbares. Oder zum Beispiel mit der Frage ranzugehen, nehme ich mir in meinem Leben zu Herzen, was hier steht? Und wo würde ich das denn jetzt noch machen müssen? Und was wäre denn anders, wenn ich diese biblische Wahrheit hier in meinem Leben umsetzen würde? Also es gibt drei Fragen, vier Dinge, die habe ich in meiner Bibellese standardmäßig dran. Erstmal allgemeine Beobachtungen über den Bibeltext, dann was lerne ich hier über Gott? Was lerne ich hier über den Menschen, über die Geschichte Gottes mit der Welt und so weiter? Und was möchte ich davon umsetzen? Und wenn du jedes Mal, wenn du die Bibel liest, diese Fragen stellst, was lerne ich über Gott, was lerne ich über die Menschen und mich, und was kann ich daraus ableiten, was kann ich ab jetzt praktisch tun? Dann gehst du aus deinem Bibellesen raus und du weißt, hey, ich sollte mich heute mal bei meiner Frau entschuldigen. Dann gehst du aus dem Bibellesen raus und merkst, okay, ich sollte jemand anderen mal wieder anrufen, bei dem ich mich lange nicht gemeldet habe. Dann gehst du aus dem Bibellesen raus und betest mit einer größeren Zuversicht in die Möglichkeit und Kraft Gottes. Dann gehst du aus dem Bibellesen raus und wo du tagsüber vielleicht irgendeine emotionale Durststrecke hast, ein Vertrauen darin, aber nein, Gott ist trotzdem gut. Da, wo du mit einem bewussten Fragen stellen, an die Bibel rangehst und dich konkret fragst, ey, was kann ich davon umsetzen, da wirst du sehen, wie das einen Unterschied in deinem Leben macht. Und jetzt glaube ich, jeder von uns kann die Bibel verstehen in den Dingen, die entscheidend sind. Ich glaube, jeder, der die Bibel liest, der kann am Ende verstehen, dass ein Gott, der gut ist, der einen Plan mit uns Menschen hat, der gekommen ist in Jesus und in Jesus ist uns Vergebung geschenkt und in seine Auferstehung in ein neues Leben. Und das sind Ordnungen Gottes, nach denen wir leben können, und das sind Charaktereigenschaften Gottes. Aber es gibt schon auch Passagen, muss man ehrlicherweise sagen, die sind erstmal auch nicht so ganz leicht zu verstehen, oder? Also ich finde, es wird manchmal so ein bisschen arg flapsig gesagt, ja, jeder kann ja die Bibel verstehen, jedes einfache Schulmädchen schlägt die Bibel auf und das ist Gottes Wort für jeden an uns, und wenn du den Heiligen Geist hast, dann verstehst du das. Ja, aber der Heilige Geist hat sich, als er die Bibel inspiriert hat, auch bestimmter typischer Texte von damals bedient. Und um jetzt zum Beispiel die Offenbarung richtig zu verstehen, macht es Sinn, auch sich zum Beispiel mal anzugucken, wie haben denn andere Texte, die ähnlich geschrieben waren, funktioniert. Dann kommst du auch nicht auf Auslegungen wie die Hornissen im Buch der Offenbarung meinen irgendwelche Helikopter, weil du verstehst, Hornissen waren eher immer ein Symbol für Gericht oder und so weiter. Also wir müssen schon auch manchmal, glaube ich, wirklich ein bisschen Denkarbeit investieren. Das soll dich nicht entmutigen, sondern ermutigen. Ich glaube, jeder von uns wird, wenn er täglich einfach ganz normal seine Bibel aufschlägt und liest, mit einem unglaublichen Mehrgewinn herangehen. Aber ich will uns schon noch ein bisschen positiv herausfordern. Hey, wenn doch Gott das Wichtigste in unserem Leben ist und wir für unser Studium, für unsere Ausbildung, für Fortbildungen Massen an Stunden rein investieren, um besser zu werden in, um für Prüfungen, Klausuren zu lernen oder besser zu werden in unserem Job, warum nicht einfach mal 10 Stunden investieren, um ein Buch noch zu lesen mit ein paar Tipps, wie kann ich die Bibel besser lesen? Also wir sagen ja, Gott ist ja das Wichtigste in unserem Leben, wenn wir Christen sind. Es gibt nichts, was über ihm steht. Wie viele Stunden verbringt man so mit Lernen für irgendwelche Prüfungen? Als Schüler, als Student, als Auszubildender? Sehr viele Stunden. So, wenn wir mal nur einen Bruchteil davon investieren würden, uns mit dem Reden Gottes zu beschäftigen, um zu gucken, okay, wie funktioniert denn so ein antiker Brief? Oder, okay, was sind denn jetzt so Zusammenhänge, die wir sehen zwischen den verschiedenen Evangelien? Oder was sind denn, wie hat denn ein Autor damals das und das verstanden oder gemeint, als er das und das gesagt hat? Ohne dass wir jetzt alle Theologie studieren müssen, ohne dass wir jetzt alle sonst wie Fortbildungen besuchen müssen, aber wenn wir mal ein bisschen uns auseinandersetzen mit den Massen an kostenlosen Angeboten, die es im Internet gibt, oder Bücher, die wir einfach kaufen können im christlichen Buchhandel, wir werden merken, Gottes Reden wird zu uns nochmal ganz anders fruchtbar. Ich habe 2 Buchempfehlungen auch dabei, die möchte ich später hinten auslegen. Wo ich glaube, mit denen wird die Bibellese nochmal viel fruchtbarer. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist wichtig, wir brauchen nicht erst Bibelkommentare, um die Bibel zu verstehen. Einer der großen Errungenschaften der Reformation war, dass die Bibel plötzlich zum Volksgut geworden ist. Dass es nicht mehr länger dieses Verhältnis war, dass jetzt Leute in die Kirche gehen, sie verstehen alle die Bibel nicht und müssen jetzt sich von einem Priester das auslegen lassen. Sondern, dass es etwas geworden ist, wo jeder einfach in seiner eigenen Sprache, Luther hat es gesagt, dem Volk aufs Maul geschaut. Also in dem, wie die Leute quasi auch geredet haben, hat er das übersetzt. Konnten Leute plötzlich das Wort Gottes verstehen. Und ich glaube, manchmal sind wir so ein bisschen in vorreformatorischen Zeiten heute angekommen. Dass wir irgendwie so ein bisschen wieder dahin gehen, weil solche Fluten an Informationen auf uns einprasseln, dass wir sagen, ach, ich selber traue mir das gar nicht zu, die Bibel richtig zu verstehen. Da höre ich mir lieber die Predigten an von dem und dem. Lasse ich den das übernehmen. Aber hier sagt der Psalmschreiber nicht, glücklich zu preisen ist der, der zu den Füßen von dem sitzt, der über Gottes Wort nachdenkt, sondern der, der selbst über Gottes Wort nachdenkt. Also Gott ermutigt uns dazu, selber sein Wort zu lesen, selber darin zu Hause sein. Und es ist gut, viele Predigten zu hören, es ist gut, Bücher von christlichen Autoren zu lesen, es ist auch gut, ergänzende Literatur, Bibelkommentare und so weiter mal als Hilfe, als Ergänzung vielleicht auch mal mit dazu zu nehmen. Aber es ist wichtig, dass wir selber einfach mal Gottes Wort lesen und dann werden wir merken, wenn das für uns nicht nur eine Delikatesse ist, die wir uns ab und zu Gemüte führen, sondern unser tägliches Brot, dass wir gestärkt, gekräftigt aus unserem Bibellesen rausgehen. Und ja, so einer der bekanntesten Sätze der Aufklärung ist ja, hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, von Immanuel Kant. Und dazu möchte ich uns ermutigen, hab Mut, einfach mal die Bibel zu lesen und davon auszugehen, du kannst sie verstehen. Und wie unglaublich ist es, dass wir einfach Gottes Reden so leicht empfangen können. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu tun, dass wir selber in Gottes Wort verankert sind und selber bewerten können auch, wenn wir Dinge sehen oder wie wir über Dinge nachdenken und nicht angewiesen sind darauf, dass andere uns die Bibel auslegen. So, wir sehen einige dramatische Beispiele in der Geschichte, wo Christen sich total entgegen von Gottes Wort verhalten haben. Zum Beispiel die sogenannten deutschen Christen im Dritten Reich, wo Hitler weite Teile der Kirche auch vereinnehmen konnte und die so eine judenhassende, antisemitische Theologie geprägt haben, was eigentlich irrsinnig ist ohne Ende, weil ja sämtliche Autoren der Bibel Juden waren, Jesus ein Jude war, also das muss man erstmal hinbekommen. Aber da gab es Leute, die waren Teil dieser Kirchen und haben sich irgendwo, haben diesen Predigern gefolgt und haben sich diese rassistische Auslegung der Bibel zugute geführt. Oder als es getrennte Kirchen gab in den USA zwischen dunkelhäutigen Menschen und hellhäutigen Menschen. In Indien heute noch, kastengetrennte Kirchen, dass da du Leute hast, weiß ich, ob ihr dieses System kennt mit verschiedenen Kasten, in die man da reingeboren wird, wo Leute dann aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in unterschiedliche Kirchen dann oft gehen. Also das Schöne ist, die Kraft des Evangeliums durchbricht das auch und Leute aus unterschiedlichen Hintergründen kommen da zusammen und da werden diese Barrieren aufgelöst, aber doch ist so viel noch manchmal drinne von unserem kulturellen Einfluss in uns, dass wir uns auch von solchen Sachen manchmal mitleiten lassen. Und wie kann sowas passieren? Wie kann es passieren, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, die Christen sind, sein wollen, sowas machen? Ich glaube ganz einfach, diese Christen kannten Gottes Wort nicht. Sie haben sich beeinflussen lassen von dem, was ihre Umgebung und ihre Kultur ihnen vorgegeben haben. Und sich Predigten von Predigern angehört, die die Bibel durch die Brille dieser Leitkultur, in der sie sich befunden haben, ausgelegt haben. Wie gut, dass uns das nicht passieren kann. Nein, auch uns kann das passieren. Es kann auch passieren, dass wir Gottes Wort, die Bibel lesen, durch die Brille des Humanismus. Dass wir Gottes Wort, die Brille lesen, Gottes Wort durch die Brille Aufklärung lesen. Dass wir Gottes Wort durch die Brille eines Philosophen lesen. Dass wir Gottes Wort durch die Brille unserer Kultur lesen. Unserer Kultur, die vielleicht in manchen Punkten ganz andere Ideale hat als Gottes Wort. Dass wir Gottes Wort lesen durch die Brille von irgendwelchen Instagram- oder YouTube-Influencern, deren Werte und Prinzipien wir zu unseren eigenen machen. Und am Ende passiert es, dass ich als Mensch dem Wort Gottes erkläre, was es mir zu sagen hat und nicht das Wort Gottes mehr zu mir spricht. Und wenn wir genau denselben Blick haben auf die Welt und auf uns selber, wie Menschen, die Gott nicht kennengelernt haben, dann läuft da was falsch. Weil wir in Römer 12, 2 lesen, was uns Christen gesagt ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, Gottes Wort hat uns was zu sagen. Gottes Wort hat uns was darüber zu sagen, wie wir unsere Entscheidungen treffen können. Und es ist gut, Gott in seinem Leben, in seine Entscheidungen mit hineinzunehmen. Und Mama, ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen ein Phänomen für mich auch. So, wir sind Christen und treffen enorm wichtige Entscheidungen, die unser ganzes Leben verändern und umwälzen. Wen wir heiraten, welchen Beruf wir wählen, was wir mit unserem Leben anstellen, wo wir hinziehen. Und werfen nicht einmal einen Blick in Gottes Wort rein und fragen, Gott, was ist denn dein Wille dazu? Und das ist wie wir, glaube ich, nicht rangehen sollten, sondern dass wir lernen, wie es hier heißt, in einer neuen Weise zu denken und geprägt durch Gottes Wort zu denken. Dass wir uns von Gottes Wort prägen lassen, beeinflussen lassen, von Gottes Wort formen lassen, schleifen lassen, herausfordern lassen, reinigen lassen, heilen lassen, um auf diese Weise in der Lage zu sein, unsere Entscheidungen zu treffen, auf Grundlage von dem, was Gottes Wort sagt. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. So, wie funktioniert das denn so? Wie wird man von Gottes Wort geprägt? Die Bibel hat meistens keinen genauen Katalog, tu das nicht, wähl den und den Job, geh in die Gemeinde. Also Beispiel Wohnort. Die Bibel sagt nicht, geh in die und die Stadt und zieh jetzt nach Pforzheim oder zieh nach Stuttgart, weil es dort schöner oder weniger schön ist. Sie sagt aber, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zugetan werden. So der Rat der Menschen, die Gott nicht kennen, wäre vielleicht, ey, zieh dorthin, wo die beste Uni ist, wo du am Ende den besten Eintritt in deine Karriere haben kannst, weil der Abschluss dort am allerbesten anerkannt ist. Zieh dorthin, wo du den Job mit dem größten Gehalt bekommst. Und Gottes Wort sagt dir, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, zieh dorthin, wo du am besten Gottes Reich bauen kannst. Weil was bringt es dir, wenn du einen gut bezahlten Job hast, aber irgendwo in einem Kaff vielleicht festhängst, wo du 50, 60 Kilometer bis zur nächsten Gemeinde fahren musst und dich nicht mehr in sein Reich investieren kannst. Und de facto dann das zu so einer, ich gehe ab und zu mal sonntags in die Kirche Geschichte wird. Was bringt es dir, an einer tollen Uni zu studieren, wenn du dort 4, 5, 6 Jahre lang in einer eingeschlafenen Gemeinde festhängst, die vor allem daran interessiert ist, alte Formen aufrechtzuerhalten, aber dir keine Möglichkeit gibt, dein Potenzial zu entfalten, weil es dort vor Ort keine andere Kirche gibt. Du schaltest den Fernseher ein, sitzt in der Vorlesung, kriegst ein bestimmtes Welt- oder Menschenbild serviert. Das sind die Guten, das sind die Schlechten, das ist der Feind, mit solchen Leuten reden wir nicht mal, das sind Leute, denen gehen wir aus dem Weg. Und die einen sagen dann blöde Flüchtlinge und die anderen sagen, oh, jeder, der die wählt, der ist für mich ein Nazi. Und du sinnst aber über Gottes Wort nach und verinnerlichst dir die Worte von Jesus, wie er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du liest es und du kriegst plötzlich ein anderes Menschenbild. Nämlich nicht, ach, das sind die Bösen, die muss man wegcanceln, sondern das sind Menschen, die Gott liebt, aber Dinge anhängen, die sie selbst und andere zerstören und sie checken es in ihrer Verblendung nicht mal. Und plötzlich bist du weg von diesem verächtlichen, blöde Nazis, hin zu einem, ich finde Rassismus schlecht, aber den einzelnen Rassisten will ich lieben. So, ich glaube, dass in der Gesellschaft, in der Kultur, wo es so stark auch polarisiert wird, in gut, in böse, in richtig, in falsch, wo bestimmte Sichtweisen irgendwo gesellschaftlich anerkannt und andere schwierig geahndet werden, können wir als Christen eine versöhnende Stimme sein in dem Ganzen, indem wir uns nicht in so einem die Guten und die Bösen Denken irgendwo bewegen. Indem wir geformt und verändert und geschliffen werden von Gottes Wort und darum verändert reingehen in unseren Alltag. Vor ein paar Jahren habe ich in einer Firma gearbeitet, wo wir ein Seminarwochenende hatten. Und die Chefs, die kamen betont zu spät, um zu zeigen, wie wichtig sie sind vom Golfen. Und haben dann erstmal gezeigt, was für große, tolle, wichtige Hechte sie sind. Und eine Szene werde ich nie vergessen. So einer von ihnen saß dann am Tisch und eine Traube von jungen Kollegen von mir um ihn rum, die zu seinen Füßen saßen und von seinen Lebensweisheiten lernen wollten. Und dann hat er erzählt, wie er damals die Firma gegründet hat, indem er sich von der alten Firma abgespalten hat und die ganzen Mitarbeiter geklaut und mitgenommen hat und der anderen Firma den Auftrag weggeklaut und den Markt aufgemischt. Und immer wieder baut er so zwischendurch Sätze ein, wo er mit seinem Porsche und anderen Erfolgen prahlt. Und sein Motto war, hart arbeiten, exzessiv feiern. Und wenn ihr euch auch so reinhängt, wenn ihr auch so hart arbeitet, werdet ihr auch mal solche wichtigen Männer sein wie ich. Habt auch einen Porsche, auch euren Stammgolfplatz auf Mallorca und Menschen, die von euch beeindruckt sind. So ein knochenharter Kapitalist, von dem ich weiß, dass er manche Leute so ausgebeutet hat, dass er sie fast in die Privatinsolvenz geführt hat. Und eine Gruppe von jungen Leuten sitzt da und denkt, ja, so will ich auch werden. Und in dem Moment saß ich da und ich konnte mich entscheiden, will ich wirklich hier weiter sitzen, um mir von jemandem Lebensweisheiten zu Gemüte führen, die komplett dem widersprechen, was Gottes Wort sagt? Will ich auf den Rat der Gottlosen hören, wie man es in Psalm 1 liest? Oder will ich mich von Gottes Wort verändern und prägen lassen in meinem Denken, in meinen Prioritäten und in dem, wie ich durchs Leben gehen möchte? Ja, wir können so viel reden über die Bibel, da würde man eine ganze Predigtreihe noch machen können. Aber ich will uns ermutigen, das als eine Priorität in unser Leben zu setzen. Gottes Wort zu lesen, darüber zu meditieren, darüber nachzudenken, zu reflektieren, über die Art und Weise, wie Gott mit Menschen handelt, über die Art und Weise, wie er spricht über uns, in der Art und Weise, wie er über sich selber spricht und sich vorstellt und daraus Ableitungen zu machen für uns und unser Leben. Ja, lass uns noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses große Wunder eigentlich regelrecht. Es ist so was natürlich Übernatürliches. Du, großer Gott, sprichst zu uns kleinen Menschen, die wir ja ganz normale Leute von nebenan sind, und wir können mit dir interagieren, wir können mit dir kommunizieren, wir können dein Reden empfangen. Wie großartig ist das eigentlich? Und ich bitte dich für jeden von uns, dass da, wo wir dein Wort aufschlagen und uns davon prägen lassen und verändern lassen wollen, und da, wo wir uns davon erquicken und ermutigen und erfrischen lassen wollen, wo wir es lesen, um einfach darin zu forschen, dass du uns wirklich diese Wow- und Momente schenkst, wo wir gar nicht anders können, als anbetend auf die Knie zu gehen, weil wir staunen über all die Dinge, die wir darin über dich lernen, und dass wir gar nicht anders können, als ein verändertes, geisterfülltes Leben zu leben, weil wir darin lesen, was deine Berufung für uns und unser Leben ist. Herr, schenk, dass Bibellesen für uns als ganze Mosaik-Family, als Mosaikkirche nichts ist, wo einzelnen Leuten irgendwie vorbehalten ist, sondern dass wir eine Gemeinschaft von Menschen ist, die Hunger hat nach deinem Wort und verändert davon rausgeht in der Welt, um dein Reden zu sein für andere Leute, die dein Wort vermutlich nie aufschlagen würden. Amen.